Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Hat vor dem Brandenburger Tor Aufstellung genommen ein Wasserwerfer unserer Volkspolizei. Und eine kühle Dusche haben wir jederzeit bereit für jemanden, dem der Kopf zu heiß geworden ist, der auf Willy Brandt hört und hierher kommt, um zu provozieren.
Nicht wir sind es, die provozieren. Die Provokation in Deutschland heißt Ulbricht.
Mögen auch die Bürger Westdeutschlands und Westberlins begreifen, dass es sehr wohl möglich ist, dass ihnen durch unsere Maßnahmen das Leben gerettet wird.
Ja, und im Untergrund hören Sie die Maßnahmen vom 9. November 1989, die dann das Mauerwerk letzten Endes dann zum Einsturz brachten. Ja, der Kalte Krieg im Umfeld des 13. August 61 vor 50 Jahren, das waren Willy Brandt, Sie haben es vermutlich gehört, und auch Walter Ulbricht, und am Anfang eine Reportage des DDR-Rundfunks. Am Ende des Medienmagazins in der Ausgabe vom 13. August 2011 noch ein TV-Hinweis für eine TV-Premiere. Aber nach dreiwöchiger Sommerpause haben sich dann noch andere Themen angestaut hier im Medienmagazin. Zum Beispiel MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, wieder ein Einzelfall oder doch ein System auf dem Abstellgleis, Datenschutz im Internet und Taz und Freitag gehen eine Kooperation mit OpenLeaks ein. Dazu natürlich
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Wieder mehr in diesem Medienmagazin. Angefangen hat es damit, dass die internen Ermittlungen beim MDR als Folge des Millionenbetrugs beim Kinderkanal auch einen offiziellen MDR-Brief des Unterhaltungschefs Udo Voth zutage förderte, bei dem es um Finanztransaktionen außerhalb des Mitteldeutschen Rundfunks ging, die anscheinend eher privaten Charakter tragen. Aber ganz so privat war es dann doch nicht, nur eben nicht nach den offiziellen Regeln des MDR. Und wenn die Recherchen in der letzten Ausgabe der Super-Elu-Heft 33 2011 zutreffen, muss man davon ausgehen, dass MDR-Intendant Udo Reiter bereits 2009 davon gewusst haben muss, dass sich sein Unterhaltungschef Gelder leiht, um sie Produktionsfirmen zur Verfügung zu stellen, damit sie ohne das Budget des MDR zu belasten ihre Produkte entwickeln und realisieren können. Die Erkenntnislage ist für Außenstehende etwas verwirrend, da der MDR-Sprecher inzwischen mit Verweis auf staatsanwaltliche Ermittlungen zum MDR Schweiger geworden ist. Und deswegen bin ich besonders froh, die Chefin der Staatskanzlei des Bundeslandes am Telefon zu haben, die durch den Kika-Kanal mit Sitz in Erfurt besonders sensibilisiert ist, was den MDR anbelangt, Marion Walzmann in Thüringen. Hallo.
Ja, guten Tag.
Kann ich davon ausgehen, dass Sie bevorzugt über die Lage beim MDR informiert sind und die Recherchen der Super-Elu bestätigen können, dass der inzwischen suspendierte Unterhaltungschef mit Wissen von MDR-Intendant Reiter sein eigenes Finanzierungskonzept hatte?
Also wir sind nicht bevorzugt als Thüringer Staatskanzlei in dieser Frage, sondern es ist ja eine Drei-Länder-Anstalt der MDR und die Rechtsaufsicht wird für unsere drei Länder gegenwärtig von Sachsen-Anhalt ausgeübt. Wir haben Fragen abgestimmt, die wir haben, und wir haben natürlich ein vehementes Interesse daran, schon im Interesse auch der Anfragen unserer Bürgerinnen und Bürger Klarheit zu haben. Was ist da eigentlich passiert? Und Ende Juli, das haben Sie ja zu Recht gesagt, wurde bekannt, dass der MDR derzeit auch von einem möglicherweise strafrechtlich relevanten Vorfall betroffen ist. Und Zentrum der Untersuchung ist das Handeln des Unterhaltungschefs Udo Voth, der ja nach bisheriger Sachlage Briefköpfe des MDR verwendet haben soll, um Dritte zu Zahlungen für bisher nicht klar nachvollziehbare Zwecke zu veranlassen. Nach meiner Kenntnis geht das Bekanntwerden dieses neuerlichen Vorfalls ja auf verstärkte Prüfung interner Vorgänge im Nachgang der Kika-Affäre, aber mehr noch auf die Anzeige einer betroffenen Firma, die sich wegen nicht beglichener Forderungen an den MDR gewandt hat, auch zurück. Insofern kann ich das Eingangsstatement von Ihnen bestätigen. Was ich nicht bestätigen möchte und auch nicht kann und wo ich als Juristin auch eine Verpflichtung habe, das nicht anders zu würdigen als das, was bisher bekannt ist, sind Vermutungen oder irgendwelche Geschichten, die man jetzt versucht, darum zu konstruieren. Der Fakt ist bisher, dass das, was ich Ihnen gesagt habe, zur Kenntnis gelangt ist, dass es öffentlich geworden ist und dass der MDR gehandelt hat, das ist der Herr Voth ist suspendiert worden. Es haben arbeitsrechtliche Anhörungen stattgefunden, die meiner Kenntnis nach auch noch nicht beendet sind. Und es ist Strafantrag gestellt worden, Strafanzeige gestellt worden. Und wir haben als Bundesland Thüringen natürlich ein vehementes Interesse, dass es zügig aufgeklärt wird, dass es umfänglich aufgeklärt wird und dass vor allen Dingen der Makel, der jetzt so dem MDR als öffentlich-rechtliche Anstalt anhaftet, was sind das für Vorgänge? Kann sich sowas wiederholen? Gibt es da noch mehr, dass da wirklich klar Schiff gemacht wird?
Halten wir uns mal an eine autorisierte Quelle. Udo Reiter hat ja in einem Interview mit der Bild-Zeitung davon gesprochen, nicht alle unsere Mitarbeiter sind sofort im neuen System angekommen. Alte Loyalitäten existierten teilweise weiter und waren offenbar im Fall des Kinderkanals und im Fall Voth stärker als die neuen Regeln. Zitat Ende. Haben Sie als ehemalige DDR-Bürgerin eine Erkenntnis darüber, dass es ein System DDR gibt im Mitteldeutschen Rundfunk?
Also ich will mir jetzt überhaupt nicht anmaßen und das wäre auch ein untauglicher Versuch, die Aussagen von Herrn Reiter irgendwo zu kommentieren oder sie irgendwo einordnen zu wollen. Ich denke, man muss nüchtern und sachlich sagen, egal vor welcher Sozialisation oder wo jemand vorher gelebt hat oder hinterher, auf keinesfalls darf man sich zum eigenen Vorteil Strukturen zu eigen machen. Und dass unter Umständen vielleicht gemeint sein könnte, dass man in der DDR auch aus kreativen Motivationen heraus Lücken nutzen musste, um irgendwo ein positives Ziel zu erreichen, das könnte vielleicht gemeint sein, aber das darf auf keinen Fall bedeuten, übertragen auf heute, dass es jemand gestattet sein kann, Strukturen zu missbrauchen, um Vorteile in eigener Sache herauszuwirtschaften. Und das ist auch unabhängig von gesellschaftlichen Betrachtungen. Sollte man die Dinge nicht vermischen oder man sollte sie klarer formulieren? Was ist damit gemeint?
Das ist immer das Problem, wenn man keine Öffentlichkeitsarbeit macht. Aber jetzt kommt mal meine Biografie ins Spiel zu den Recherchen meiner Diplomarbeit über Rockmusik im Fernsehen. Hatte ich auch Mitte der 80er Jahre bei Udo Voth im DDR-Fernsehen hospitiert. Er betreute damals die von ihm sogar im Off moderierte Sendung Stopprock. Und ich habe nochmal nachgelesen in meiner Diplomarbeit. Ich hatte damals notiert, trotz der inzwischen gesellschaftlichen Anerkennung der Rockmusik wurde Stopprock nicht durch einen Sendebeschluss geschaffen, sondern ist vor allem der Initiative des Schöpferkollektivs zu verdanken. Über das finanzielle Budget gab es keine offiziellen Zahlen. Den Worten des Chefredakteurs Udo Voth muss man entnehmen, dass Stopprock die billigste Stundensendung des DDR-Fernsehens ist. Zitat Ende. Aus heutiger Sicht kann man vielleicht sagen, er war damals schon kreativ im Verwerten von Resten bei Filmrollen und der Organisation von nicht eingeplanten Ressourcen bei der Herstellung. Manches lief wie in der DDR üblich durch Beziehungen. Vielleicht ist das, was Udo Reiter meinte, dass eben dieses Wirtschaften an offiziellen Regeln vorbei sich im MDR hat auf gutem Nährboden entwickeln können und dass vielleicht die Neugründung des MDR vor 20 Jahren Geburtsfehler hatte. Sehen Sie die im Nachhinein oder ist das für Sie ein Einzelfall?
Das kann man jetzt noch gar nicht sagen, ob das ein Einzelfall ist, ob da eine Struktur sich einen Platz geschaffen hat. Natürlich gibt es aus der DDR so den schönen Begriff oder die Überlieferung, wenn man keine Beziehung hat, dann hat man keine Chance, irgendwo voranzukommen. All das kennen ja gelernte DDR-Bürger noch sehr gut. Beziehung brauchte man, um irgendwo an frisches Obst zu kommen. Beziehung brauchte man, um sich eine ordentliche Einrichtung auch vor der üblichen Wartezeit von Jahren zu sichern oder anderes. All das sind ja Geschichten, die überliefert sind und die auch ihren realen Kern haben. Aber hier geht es ja in einen anderen Bereich. Mit der Zäsur, die notwendig war, mit der Trennung und vom Staatsfernsehen und staatsgelenkten Fernsehen und der Etablieren von einem freien öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der dem Informationsanspruch, der Informationspflicht und dem Unterhaltungsangebot gerecht wurde, gab es Vorgaben, die einfach unterm Strich dazu da sind, dass klar und nachweisbar mit Geldern auch umgegangen werden kann. Und wenn einer das nicht tut, Gelder veruntreut oder sich bei der Beschaffung von Programmleistungen letztendlich eigene Vorteile erwirtschaftet hat oder eben, wie das jetzt hier ist, eben sich irgendetwas zu Schulden hat kommen lassen, was ja im Zweifelsfall noch nicht nachgewiesen ist, aber was im Moment untersucht wird, dann kann das nicht mit Dingen begründet werden, die vielleicht aus der Überlieferung kommen. Und da muss man, glaube ich, auch sauber dran.
Wie werden Sie jetzt?
Hier geht es um konkreten Vorfall, denke ich. Und dieser konkrete Vorfall ist wichtig, dass man ihn zum Anlass nimmt, wie es auch getan wird, mit einer ganz intensiven Prüfung dieses nicht immer klar durchschaubare Handeln einfach zu analysieren und zu sagen, gab es da etwas, was dafür spricht, dass es sich im Einzelfall handelt, oder ist da was schiefgelaufen, was struktureller Art ist?
Wie werden Sie jetzt weiter vorgehen? Schafft es der MDR aus eigener Kraft, auch angesichts der bevorstehenden Wahlen zur neuen Intendantenposition?
Erstens hat der MDR, und das ist ja, glaube ich, deutlich geworden, eben auch an dem Herantreten des Intendanten an die Gremien, an die Gremienvertreter, aber auch an den Verlautbarungen des MDR nach dem Bekanntwerden der Vorfälle selber Klarschiff zu machen, alles aufzuklären. Und ich denke, dafür steht auch Frau Professor Wille für den juristischen Dienst, die, in deren Händen das ja im Wesentlichen auch läuft. Und die Öffentlichkeit hat auch einen Anspruch darauf, zu wissen, was ist da eigentlich passiert, warum konnte das passieren. Haben Kontrollmechanismen versagt? Sind Hinweise, die von außen schon aus Prüfberichten kamen, nicht beachtet worden, etc., etc.? Das möchte ich gar nicht ausführen. Für uns als Land, für uns als Ländergemeinschaft, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, steht da im Vordergrund, dass eben aufgeklärt wird, dass auch zusätzliche Fragen beantwortet haben, die sich für uns auftun. Und die Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, die hat ja jetzt die Rechtsaufsicht für die drei Länder, und sie forderte vom MDR eine weitere Aufklärung im Fall des Strafantrags gegen eben den bisherigen Leiter des MDR-Programmbereichs Unterhaltung. Und diese Forderung nach weiterer Aufklärung, die ist abgestimmt zwischen unseren Ländern. Und wir haben eben Fragen zu ganz konkreten Dingen, nämlich dem konkreten Untersuchungsauftrag der inneren Revision des MDR, die den Fall im Haus untersucht, was ist da passiert, was ist untersucht worden. Dann eben auch die Frage nach den Vorschriften des MDR für die Beschaffung von Programmleistungen vor dem Hintergrund von Änderungsvorschlägen, die es dazu schon gegeben hat, sind die berücksichtigt worden. Aber auch weitere Fragen zu der Person des im Fokus der Strafanzeige stehenden Herrn Voth. Und auch möglicherweise Fragen der Zusammenarbeit des MDR mit Firmen und Personen, die im aktuellen Programmbereich Unterhaltung von Bedeutung sind. Welche Absprachen sind geschaffen? Wir wollen das rundum aufgeklärt haben. Und natürlich, was für mich ganz besonders wichtig ist, diese Frage von man kennt sich ja, welche Beziehungen laufen da zu wem. Wie ist es mit der nötigen Distanz zu externen Geschäftspartnern, die notwendig sind, damit man Korruptionsmöglichkeiten von vornherein einen Stopp setzt? All diese Dinge, diese Fragen sind von der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt formuliert worden an den MDR. Sie werden beantwortet, im eigenen Interesse des MDR, denke ich mal. Und ich beabsichtige persönlich natürlich in der nächsten Sitzung des zuständigen Landtagsausschusses auch aus aktuellem Anlass die Abgeordneten darüber zu informieren, weil ich denke, das gehört auch dazu, dass man neben den Gremien eben auch die parlamentarischen Gremien dazu informiert.
Meint Marion Walzmann, sie ist Chefin der Staatskanzlei des Freistaates Thüringen. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte schön.
Tja, akustisch kann man wahrscheinlich schwer deuten, was da jetzt gerade zu hören ist. Da sitzen rund 200 meist mit der Modefarbe schwarz bekleidete, mehrheitlich männliche Hacker in einem ausgedehnten Flugzeughangar nordöstlich von Berlin in Finofort beim Chaos Computer Camp 2011, und sie gehen ihrer Lieblingsbeschäftigung nach. Aber dazu gleich mehr. Im Nachbarhangar mit dem lustigen Namen Baikonur, Freunde der russischen Raumfahrt werden sich erinnern, also in einem baugleichen Hangar, Langer erklärt Markus Beckedahl von netzpolitik.org und Gründungsmitglied des Digitale Gesellschaft e.V. vor anderen Hackern, er würde auch altmodisch mal ans Telefon gehen und Postkarten schreiben, um so seine Wirkung zu verstärken, zum Beispiel als Mitglied der digitalen Gesellschaft. Und ich fragte ihn allerdings, was er vor Nerds, vor Hackern, vor all diesen Special-Leuten tut, um dort seine Botschaften zu verkünden. Was das Ziel ist?
Also die ganzen netzpolitischen Debatten in der Vergangenheit haben entweder so in Nerdkreisen stattgefunden, also sehr internetaffine Menschen haben mit sehr internetaffinen Menschen darüber diskutiert, warum die Vorratsdatenspeicherung schlecht ist, aber es ist uns zu wenig gelungen, an die Öffentlichkeit zu kommen, unsere Eltern zu erreichen, die davon zu, die dafür zu interessieren, dass die Themen, die wir bearbeiten, auch für sie relevant sind, auch für sie wichtig sind, ähnlich wie Umweltschutz mal vor 30, 40 Jahren wichtig waren. Und wir wollen gesellschaftliche Mehrheiten für mehr Freiheiten. Und dafür müssen wir rausgehen aus dem Netz.
Das ist das Stichwort, rausgehen, sich zeigen. Das heißt ja auch dann aber auch Gesicht zeigen im eigentlichen Sinne, der Name dahinter. Es wird jetzt gerade heiß diskutiert, inwieweit muss man Anonymität im Netz aufbrechen. Nun gibt es aber gerade auch anonyme Bewegungen, die ihre Kraft daraus ziehen, dass sie anonym vonstatten gehen, aber teilweise auch Straftaten begangen werden. Das sieht man jetzt gerade in Großbritannien. Wie kriegt man dieses Gleichgewicht hin zwischen legitimem Schutz der eigenen Persönlichkeit und Gesicht zeigen auf der anderen Seite, um auch zu sagen, ich habe einen Namen und in diesem Namen trage ich auch Verantwortung.
Oh, das ist ja eine große philosophische Frage.
Ja klar, das ist doch unser Grundproblem. Auch alt gegen neu, weil in der Tat, geheime Wahl ist seltsamerweise etabliert. Bundestagswahlen sind geheim, auch wenn man da seinen Personalausweis erstmal vorzeigen muss, aber die sind geheim. Aber plötzlich ist Anonymität, wenn es ums Internet geht, fast eine Straftat.
Ja, ich wundere mich auch über diese ganzen Debatten. Wenn man aktuell nach England schaut, da gibt es einen Haufen Ausschreitungen. Die Menschen rennen alle mit ihren irgendwie Smartphones durch die Gegend und sind eigentlich viel einfacher zu identifizieren als aus der Vor-Internet-Zeit. Und trotzdem sagen alle Politiker, wir müssen jetzt unbedingt da noch schärfere Gesetze machen. Ich meine, ich möchte mich auch im öffentlichen Raum Internet so bewegen wie auf der Straße, ohne die ganze Zeit identifiziert zu werden, ohne dass in einer Datenbank drin steht, wo ich mit wem in den letzten 6 Monaten kommuniziert habe. Ich verstehe nicht, warum das im Internet alles anders sein soll als im normalen, analogen öffentlichen Raum. Und für diese Freiheiten kämpfen wir, dass diese Freiheiten auch in unserem Lebensraum Internet erhalten bleiben, so wie wir es alle kennen, so wie es selbstverständlich für unsere Eltern ist und wo wir es Politiker eigentlich niemals wagen würden, diese Freiheiten richtig so im analogen Raum abzuschaffen, wie sie es im digitalen Raum vielleicht aus Unwissenheit, vielleicht aus Boshaftigkeit abschaffen wollen.
Täusche mich jetzt, aber im analogen Raum gibt es auch das Vermummungsverbot bei Demonstrationen?
Ja, das Vermummungsverbot gibt es mittlerweile, aber ich muss mich trotzdem nicht registrieren, wenn ich auf eine Demonstration gehe. Und wenn es eine friedliche Demonstration ist, dann gibt es in der Regel auch keine Videoüberwachung. Dann kann auch keiner so wirklich nachvollziehen, dass ich auf dieser Demonstration war und mein Recht auf freie Meinungsäußerung und demokratische Teilhabe praktiziert habe.
Nochmal ein Blick schnell nach Großbritannien. Ist das, was dort abläuft, tatsächlich eine neue Qualität, wie die Mehrheit der veröffentlichten Meinung suggerieren will? Also nach der Facebook-Revolution in Nordafrika nun die BlackBerry, der BlackBerry-Aufruhr vielleicht?
Ich glaube, dieser ganze BlackBerry-Smartphone-Spin, der wird vollkommen übertrieben. Solange da überall Fernsehkameras auftauchen und den jungen, sozial benachteiligten Menschen da, die da Straftaten begehen, um auf ihre Missstände hinzuweisen, eine Aufmerksamkeit gegeben wird, sodass sie zum ersten Mal die Möglichkeit haben, quasi anderen Teil der Bevölkerung zu ihre Position zu adressieren. Solange kann man eher von der Fernsehrevolte sprechen, weil ohne Fernsehen würde ja da viel weniger stattfinden. Natürlich nutzen die alle auch mittlerweile Smartphones, um sich zu koordinieren, aber ehrlich gesagt, mit ein bisschen mehr Medienkompetenz würden sie wahrscheinlich darauf verzichten, ihres Blackberries und Smartphones mitzunehmen, weil sie dann wüssten, dass sie da komplett getrackt werden und in einer Datenbank landen, wer jetzt gerade mit wem, in welchem Rudel, welches Geschäft zusammenschlägt.
Markus Beckedahl von der Digitalen Gesellschaft beim Hacker Chaos Computer Camp 2011. Wir bleiben thematisch bei diesen Camp-Leuten, aber erstmal ein bisschen Musik und dann der Radio 1 Service.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und zurück auf das Gelände des ausgedehnten Militärflughafens in Finowfurt am Rande von Berlin. Dort traf ich also nicht nur Hacker in den Hangern selbst, sondern natürlich auch in den Zelten. Und ein Zelt war ziemlich groß, das war so ein bisschen khakifarben und da wehte eine OpenLeaks-Fahne. Sie erinnern sich vielleicht, WikiLeaks ist tot, aber der Mitgründer Daniel Domscheit-Berg, seinerzeit noch als Daniel Schmidt unterwegs gewesen, auch hier im Medienmagazin, hat eine neue Plattform gegründet, eben OpenLeaks. Die ist bis jetzt noch nicht so richtig aus dem Puschen gekommen. Das sollte jetzt offiziell passieren auf diesem Flughafen, nämlich durch einen Stresstest, aber dazu gleich mehr. Ich traf dort auch Rainer Metzger. Er ist stellvertretender TAZ-Chefredakteur und ja, das ist natürlich ein bisschen seltsam, dass ein Journalist sich dorthin verliert, aber das hatte natürlich einen ganz besonderen Grund.
Ja, er guckt der Geburt eines tollen Projektes zu, hoffen wir alle. OpenLeaks ist an den Start gegangen, da haben wir schon länger drauf gewartet. Und das ist ja eine neue Möglichkeit, um Daten anonym an Journalisten zu übergeben. Und das tut ja Not, denn Journalisten sind ja auf solche Daten angewiesen.
Ja, natürlich, Recherche ist ein Dauerwerkzeug des Journalisten, aber bisher ging es doch auch ohne WikiLeaks und Leaking-Plattformen.
Ja, aber beide Seiten rüsten ja ständig nach. Also wenn Sie sich die Bahn AG angucken, wie die inzwischen ihre Mitarbeiter überwacht, ja, da müssen sie irgendwie was machen. Die können keine E-Mail mehr an irgendjemanden senden. Und sie hinterlassen ja inzwischen im Web dermaßen viele Spuren, das ist uns auch erst klar geworden im Laufe von der Recherche der Technischen zu OpenLeaks, dass sie einfach jetzt neue Technik brauchen, um diese Spuren wieder hinter sich zu lassen.
Das altmodische sich treffen mit einem Journalisten in einem Café anonym, ist das out?
Nö, das ist schon noch in, aber wer kennt denn noch einen Journalisten? Wer liest denn noch eine Tageszeitung oder sonst wie irgendjemanden? Sie haben ja nicht mehr diese Tradition, habe ich eine News, gehe ich zu einem Nachrichtenmagazin oder einer Tageszeitung. Die Hälfte der Bevölkerung konsumiert die ja nur noch online. Also brauchen Sie auch irgendeinen Weg, wo Sie die Leute online erreichen.
Die Wasserverträge, sind die auch auf diesem Weg zu Ihnen gekommen?
Nö, die Wasserverträge, das ist der klassische langjährige Kontakt. Aber das ist ja auch eine lokale Nummer, da haben Sie den Kontakt noch. Deutschlandweit können Sie diesen engen Kontakt mit potenziellen Informanten nicht halten.
Was macht jetzt die TAZ konkret bei OpenLeaks?
Also wir haben unsere Website so verändert, dass die Leute bei uns nach OpenLeaks lesen können, ohne dass das hinterher wieder zurückverfolgbar ist. Weil es reicht ja schon, wenn sie wissen, da hat sich die Person XX über OpenLeaks informiert und die hat auch Zugang zu den Informationen, die jetzt bei OpenLeaks erschienen sind, dann ist das schon ein Verdächtiger. Also müssen sie schon die Nachfrage, die Informationen über OpenLeaks kamuflieren. All das haben wir gemacht. Wir verbreiten nun Datennebel bei uns in der Website, sodass die Leute, die über die TAZ sich über OpenLeaks informieren, nicht mehr rückverfolgbar sind später. Und da muss man per Hand eingeben die Adresse leaks.taz.de und dann landet man auf einer neuen Website und die ist dann automatisch, sorgt die dafür, dass sie keine Datenspuren hinterlassen. Wenn sie da einen Link hinlegen würden, zack, hätten sie schon wieder weltweit jedem mitgeteilt, dass sie das waren. Und das ist unglaublich schwierig, diese Linkerei, diese heimliche Verfolgerei der Menschen beim Surfen abzuschalten. Und das kann man eben nur auf dieser OpenLeaks-Website tun, die ist speziell konstruiert.
Aber wenn man alle Indizien, Hinweise, vielleicht sogar Beweise killt, die Quelle identifizierbar macht, dann hat man da im Prinzip ein anonymes Dokument, was ja auch eine Fälschung sein könnte. Was passiert dann in der Redaktion dann damit?
In der Redaktion passiert dasselbe wie mit einem anderen Informanten, der was liefert. Wenn Sie einen vertrauten Informanten haben, klar, dann haben Sie eine Vertrauensbasis. Den kennen Sie, haben wir auch. Aber wenn Sie einen Informanten haben, der zum ersten Mal was liefert, dann müssen Sie das auch überprüfen nach allen Regeln der Kunst. Und das müssen Sie halt jedes Mal tun. Sie haben keine Möglichkeit, den Informanten zu erreichen, außer natürlich, er schickt seine Telefonnummer mit oder sowas. Das könnte, oder ich bin um 15 Uhr im Café X, sowas könnte der ja machen. Ja, aber vom Dokument her nicht. Sie kriegen ein Dokument, was nur noch das reine Dokument ist, ohne diese ganzen unsichtbaren Daten, die da außenrum dranhängen. Ja. Und das müssen Sie dann überprüfen. Sie müssen dann Fact-Checking machen, Quellen und so weiter, ganz normal.
Nun ist ja WikiLeaks der Vorläufer, wenn man so will, dieser ganzen Leak-Bewegung, ja angetreten, an der vierten Gewalt an den Journalisten vorbei, Informationen zu leaken, weil die gesagt haben, die Journalisten erfüllen ihre Aufgaben nicht. Wir müssen Dokumente platzieren, und zwar massenhaft, die sowas von geheim sind, da würde sich gar kein Journalist trauen, die zu veröffentlichen. Ist dieser Ansatz von WikiLeaks nicht nach wie vor noch aktuell, obwohl die Zusammenarbeit dann später mit anderen Qualitätsmedien ja gemacht wurde. Aber haben die Taz vielleicht weniger als andere Journalisten, bestehen nicht Abhängigkeiten, die letzten Endes dann wieder als Filter funktionieren?
Also WikiLeaks hat ja zwei Phasen durchgemacht. Am Anfang sozusagen die Wilde, wo sie einfach alles publiziert haben, wo sie gesagt haben, das ist echt. Die haben nur geprüft, das ist echt und dann batsch, raus damit. Dann haben sie schnell gemerkt, dass es das zu verantwortungslos ist. Und dann sind sie plötzlich mit Journalisten in Kontakt getreten. Aber sie waren der Flaschenhals. Die haben entschieden, wann geht was an welche Medien. Bei OpenLeaks ist das nicht so. Da entscheidet der Tippgeber, an welches Medium geht das. Und nur wenn das Medium dann nichts damit macht, dann kann er noch ankreuzen, dass es dann an den Rest automatisch fällt. Aber sie haben jetzt im Prinzip nur noch eine technische Vorrichtung, um einigermaßen sicher was zu platzieren. Und deswegen bin ich hier auch im Bereich des Journalismus. Wenn ich einfach nur was online stelle, ohne journalistische Regeln, dann bin ich nicht beim Journalismus, dann bin ich beim Leaken. Plain Leaking oder wie immer sie das nennen wollten, diese erste Phase von WikiLeaks, da bin ich kein so ein Freund von, weil gut, ich bin Journalist, ich bin betriebsblind, okay, aber sie müssen schon die Leute schützen. Wir hatten neulich 63.000 E-Mails interne von der NPD. Hätten wir die online gestellt, hätten wir die Privatsphäre von ungefähr 1.000 Leuten verletzt. Die sind keine NPD-Funktionäre, sondern nur einfache Mitglieder und die haben da wirklich Privatistisches auch drüber gemacht. Oder Gebrauchtwagenhändler, die, und was auch immer alles da drin war. Und die können sie nicht einfach online stellen. Das ist auch illegal, aber es ist auch nicht verantwortungsvoll. Das geht nicht.
Welchen tatsächlichen Nutzen versprechen Sie sich von dieser Zusammenarbeit mit OpenLeaks? Sie sagen, es lesen immer weniger Leute tatsächlich Papierzeitungen, aber es wird ja dann auch bei Ihnen in der Papierzeitung gedruckt werden.
Na, wir trennen das ja nicht mehr. Also wir haben Online-Leser, wir haben Papierleser, wir haben Leser dazwischen, also ist ja egal. Aber wir haben bei OpenLeaks die Hoffnung, dass da einfach Sachen reinkommen. Der Aufwand ist jetzt gemacht und nun sehen wir, was passiert. Wenn wir die Leute von WikiLeaks anhören, dann sagen die ja, bei uns lagen noch tausende von Sachen rum, die konnten wir gar nicht alle behandeln. Also ist ein Bedarf da. Und das werden wir jetzt sehen. Ich bin ja ein realistischer Mensch als Chefredakteur. Weihnachten ist nicht alle Tage, aber man wird sehen, was kommt rein. Wir haben bisher, sagen wir mal, 1 bis 2 Geschichten im Jahr, wo wir richtig geleakte Dokumente auf traditionellen Weg bekommen. Wenn wir jetzt noch 1 oder 2 dazu bekommen, dann wäre das ja schon doppelt so viele. Also das wäre dann schon ein Riesending.
Zurzeit läuft der Stresstest beim Camp, aber so richtig läuft es noch nicht. Wissen Sie die Ursache?
Also es gab allerhand unerwartete, ganz einfache technische Probleme, den Server irgendwo anzuschließen, weil das war hier möglich immer und dieses Jahr ist es aus irgendeinem Grund nicht möglich. Und dann hatten wir hier noch ziemlich haarsträubende Wetterverhältnisse beim Aufbau, sodass die Techniker eher mit Zeltsichern beschäftigt waren, als eine Alternative zu suchen. Und hier in Finofurt in der Umgebung ist es nicht ganz so einfach, so schnell einen Serverplatz zu finden. Jetzt haben sie aber einen und deswegen wird das Ding heute noch laufen, hoffe ich. Ich bin aber kein Techniker, ich weiß nur, dass man Technikern erst trauen kann, wenn das Ding wirklich läuft.
Es sind ja auf dem ehemaligen Gebiet der DDR und da war schon immer das Wetter der Feind Nummer 1. Aber zurück zum Ernst der Lage, es gibt hier mehrere hundert Hacker, die sich darum bemühen, Fehler zu finden. Wie läuft sowas ab? Sitzen die alle jetzt in ihren Zelten und versuchen, wenn es denn läuft, gerade diese Plattform dann wieder zum Zerstören zu bringen?
Also wie ein Hacker arbeitet, das verrät er Ihnen nicht. Ich habe nur Hinweise, weil gestern gab es ja ein paar hundert Leute, die Präsentation geguckt haben und die haben dann hinterher so ein bisschen Fragen gestellt. Also die werden versuchen, irgendein trojanisches Pferd hochzuladen, ja? Ein Dokument, wo sie dann vielleicht wieder rückverfolgen können, wie läuft das so. Die werden auch versuchen, von der Seite Löcher reinzuhauen. In einer normalen Website kommen sie überall rein, habe ich jetzt gelernt. Also auch die Taz-Website hat so und so viele Nebeneingänge. Sie kommen damit nicht in das eigentliche Herz der EDV bei der Taz, aber in die Website schon. Das heißt, wenn Sie darüber surfen, kann immer jemand kommen und das rausziehen. So, das ist bei OpenLeaks nicht der Fall, sagen die Macher von OpenLeaks. Nur das werden wir sehen, ob die Profis hier nicht da doch noch was finden.
Das hoffen zumindest die Gründer von OpenLeaks, dass das auch hundertprozentig sicher ist. Und weil man sich keinem Risiko aussetzen will, hat man gerade dieses Camp, dieses Chaos Computer Camp, genutzt mit der internationalen Beteiligung von mehreren hundert Hackern, gerade das einem Stresstest zu unterziehen. Und da gab es 2 Tage lang den Feind Nummer 1 in der DDR, das Wetter, wo dann mehr oder weniger die Server nicht funktionierten. Also so kann man OpenLeaks plattkriegen mit Wetter. Aber, und jetzt freue ich mich, dass Vera Linz bei mir im Studio ist, denn wir müssen sagen, wir waren jetzt eigentlich theoretisch verabredet mit Daniel Domscheit-Berg telefonisch. Er wollte die jüngsten Meldungen durchgeben und du hast aber dankenswerterweise, weil er nicht erreichbar ist, oder? Wir probieren es einfach nochmal. Vielleicht hat er ja doch jetzt gerade eine Sekunde Zeit für uns. Ich wähle mal einfach.
Partner ist zurzeit nicht erreichbar.
Ah ne, ich höre gerade.
Wie es später noch einmal.
Ja, später versuchen wir es nicht in der Sendung, sondern Vera, du hast dich mal über die Agenturen informiert und über die anderen Kanäle wie Twitter und
Ich habe mich vor allem informiert bei Rainer Metzger, den wir eben im Interview gehört haben, habe ihn heute nochmal angerufen. Freitagmorgen ist er dann mit 2-tägiger Verspätung OpenLeaks an den Start gegangen und bisher ist es noch nicht gelungen, die Plattform zu knacken. Aufgrund der Verspätung wird aber der Test 2 Tage länger dauern, also bis Dienstag. Und wenn dann sozusagen nichts geknackt werden konnte, dann kann man davon ausgehen, dass ein paar Tage später die Plattform sozusagen an den Start gehen wird.
Und dann werden wir hoffentlich auch Dani Domscheit-Berg noch mal ranbekommen, der uns das Resümee des Testes erzählen wird hier im Medienmagazin. Gleich mehr von Vera Linz zum Thema Datenschutz und Internetsicherheit. Tja, von einem Sommerloch in den Tagen, Sommer sowieso nicht, aber vielleicht Herbstloch, kann man medienthemamäßig überhaupt nicht sprechen. Wir haben gerade von Markus Beggedahl gehört, die Netzgemeinde diskutiert sehr intensiv die Frage der Anonymität. Wo muss Anonymität im Netz gewahrt bleiben und wo könnte sie vielleicht auch Schaden anrichten? Das sind wirklich Dauerbrenner, wenn es um Daten im Internet geht. Erst jüngst als Folge der Anschläge von Oslo forderte der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ein Ende der Anonymität im Internet und sein CSU-Parteifreund Hans-Peter Uhl legte heute in der Taz wieder nach mit der These, Kinderpornografie und Extremismus folgen aus Netzanonymität. Die Netzgemeinde ist natürlich aufgebracht, protestiert, doch wie hält es die Bundesregierung mit den Daten und Datenschutz im Internet jenseits großer Worte? Meine Kollegin Vera Linz, nochmal herzlich willkommen. Hallo. Im Studio, hat dies für uns recherchiert, geredet wird viel, doch was wird eigentlich getan?
Ja, wenn wir mal von solchen gescheiterten Vorhaben wie Sperrung von Webseiten oder der Vorratsdatenspeicherung absehen, nicht allzu viel, obwohl man einen anderen Eindruck hat. Und insbesondere in Sachen Datenschutz bzw. in der Frage, wie man mit Daten im Netz umgehen sollte, ist man absolut untätig. Im Moment gilt das Bundesdatenschutzgesetz aus den 1970er Jahren, und Kritiker gehen davon aus, dass es nur in begrenztem Maße in der Lage ist, technische Neuerungen wie das Internet zu erfassen, und man hat es eben bislang gar nicht geschafft, das Recht den aktuellen Bedingungen anzupassen.
Nehmen wir nochmal Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner, die äußerte sich ja regelmäßig im Zusammenhang mit Facebook zum Datenschutz bisher. Und ich erinnere mich noch, ziemlich genau Ende letzten Jahres kündigte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière eine komplette Neuregelung des Umgangs mit Daten im Netz an. Und es kann ja nicht sein, dass man nur sagt, man meldet sich bei Facebook ab.
Nee, es ist, gab tatsächlich diese Ankündigung, die du eben genannt hast. Und es reicht auch nicht, sich bei Facebook abzumelden, richtig. Aber es ist nichts passiert seitdem darüber hinaus. Und das kritisiert auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar.
Bisher gibt es keine sichtbaren Fortschritte für den Datenschutz. Das Rote-Linien-Gesetz, das ja Ende letzten Jahres ganz eilig war und auch sehr kurzfristig vorgelegt werden sollte, liegt immer noch nicht vor, nicht mal in einem Entwurfsstadium, und ich habe ganz starke Zweifel, ob es überhaupt kommt.
Ja, und dabei war damit der große Wurf eigentlich angedacht. Also es sollten die Grundlagen gelegt werden für einen modernen Datenschutz im Internet durch Thomas de Maizière, und der Kern dieses sogenannten Rote-Linien-Gesetzes bestand eben darin, die Persönlichkeitsrechte des einzelnen Users durch das Ziehen einer symbolischen roten Linie zu stärken. Ich bringe mal ein Beispiel. Die Verbreitung von Persönlichkeitsprofilen sollte nur erlaubt sein, wenn die Betroffenen eingewilligt haben, oder tabu soll auch sein Geotracking, also die Sammlung von Daten mittels Ortungstechnologie, aus denen hervorgeht, wann man sich wo befindet. Das ist bisher nicht klar geregelt, ab wann diese Erhebung und Veröffentlichung von personenbezogenen Geodaten ins Persönlichkeitsrecht eingreift und wann nicht. Das sind nur 2 Beispiele, wo Regelungsbedarf ist, und inzwischen sind aber diese Gesetzespläne Schnee von gestern, so scheint es. Und man könnte auch ein bisschen, das sagen zumindest auch Kritiker, den Eindruck haben, dass die Politik vor den den Internetgiganten einfach kapituliert hat.
Das wäre ja der Bankrott der Politik. Aber in unserer Gesellschaft ist nun mal die informationelle Selbstbestimmung ein Grundrecht. Und dementsprechend gibt es auch einen Handlungsauftrag an den Gesetzgeber, für einen angemessenen Ausgleich der Interessen zu sorgen und die Betroffenen vor heimlicher Ausforschung zu schützen. Und wenn das nicht geschieht, dann ist das ein Politikversagen.
Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat auch Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner mehr angekündigt, als nur aus Facebook auszutreten.
Das war bisher auch nicht mehr als Worte, zumal es ist auch vielleicht auch ganz interessant, ihr Ministerium gar nicht für den Datenschutz zuständig ist. Ja, es braucht also überhaupt eine konzertierte Aktion der Bundesregierung. Dazu nochmal Peter Schaar.
Von einer Regierung, denke ich, muss man auch mehr erwarten können als eine individuelle Entscheidung, als Person zum Beispiel an einem Dienst wie Facebook nicht teilzunehmen.
Ja, genau. Aber wie sieht es denn nun die Regierung selbst? Nehmen wir mal den Koalitionspartner FDP, der ja das Justizministerium unter sich hat.
Ja, da sieht man das nun ganz entspannt, diese Situation. Ich habe mit Jimmy Schulz gesprochen, der sitzt für die FDP in der Enquetekommission Internet und digitale Gesellschaft und der hat für die Untätigkeit der Bundesregierung in Sachen Datenschutz eine ganz simple Erklärung.
Wir haben jetzt einen neuen Innenminister, Herrn Friedrich. Und der setzt wohl auch andere Schwerpunkte. Ich sehe momentan keine intensive Herangehensweise an dieses Thema, an das Rote Liniengesetz. Das ist natürlich seine Entscheidung, wie er mit dem Thema umgeht. Im Moment sehe ich das eher auf der rechten Spur.
Also ich übersetze mal auf dem Nebengleis, könnte man auch sagen. Das ist aber mein Schulz auch gar nicht so schlimm. Zwar kann es nie schaden, sich mit Datenschutz zu befassen, aber
ich glaube jedoch auch andererseits, dass wir gerade im Bereich Datenschutz in Deutschland nicht gerade unterreguliert sind. Ob es hier weiteren Regelungsbedarf gibt, das muss man intensiv diskutieren, ja. Ich würde das aber jetzt nicht überstürzen und sagen, da ist also ganz akuter Handlungsbedarf.
Ich würde vielleicht sagen, da gibt es noch eine Menge Baustellen. Was fordern denn die Datenschützer?
Ja, die sagen, wir User müssen Herr über unsere Daten werden. Nehmen wir Beispiel Facebook, die automatische Gesichtserkennung. Da sagen sie, das öffnet Tür und Tor der biometrischen Erfassung im großen Stil. Und sie fordern, dass der User vorab zustimmen muss, dass er diese Gesichtserkennung bei Facebook haben will. Ähnliches gilt für die Sammlung von Geodaten. Dafür fordern die Datenschutzbeauftragten die Einrichtung eines Widerspruchsregisters, wo man sich schon vorher eintragen kann, dass man nicht will, dass Fotos vom eigenen Haus abgebildet werden. Und die Unternehmen müssen dann nachgucken, ob sie das bei dem Betreffenden machen dürfen oder nicht. Im Moment, seit 1. August, kann man ja wieder Einspruch einlegen gegen die Veröffentlichung der Bilder vom eigenen Haus, diesmal bei Microsoft StreetSite. Das ist aber nur möglich geworden durch den Druck von bayerischen Datenschützern. Es gibt also kein Gesetz, das das regelt und das muss her, sagen die Datenschützer.
Und das hört sich nach einer Fortsetzungsgeschichte an. Wir werden Vera Linz weiter einladen ins Medienmagazin, hier die aktuellen Ergebnisse uns zu vermitteln. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Das ist das Radio 1 Medienmagazin und gleich geht's nochmal 50 Jahre zurück.
Es geht so in der Zone nicht weiter. Und in unserem Bewusstsein steht die Uhr, was die Entwicklung in der Zone angeht, auf 12:05.
Der regierende Bürgermeister von Berlin seinerzeit, Willy Brandt, brachte es auf den Punkt und dann der 13. August war, Sie werden es dokumentiert bekommen haben, auf diversen Kanälen, Zeitschriften und anderen Medien im Geschichtsunterricht überall seit 50 Jahren, wird darüber publizistisch auch berichtet in der einen oder anderen Form. Das ist ja das Interessante, das Schwierige. Aber bevor ich Sie hinweise noch auf einen interessanten Fernsehfilm heute im Programm des RBB-Fernsehens, einer TV-Premiere, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, eben war gesprochen von 12:05. Um 12 Uhr heute bei Radio 1 wurde eine Gedenkminute übertragen. Nicht nur bei Radio 1, alle Programme des Rundfunks Berlin-Brandenburg haben sich daran beteiligt. In Gedenken der Opfer dieses 28 Jahre währenden, als Grenze, als Staatsgrenze bezeichneten Systems. Es wurde ja die Ordnung eingerichtet, so wurde ja damals gesagt, die eine verlässliche Kontrolle dieser Staatsgrenze möglich gemacht hat. Also es wurde der Opfer gedacht. Und ich fragte den Chefredakteur des Rundfunk Berlin-Brandenburg, Christoph Singenstein, warum man sich zu dieser doch sehr außergewöhnlichen Form entschieden hat, einer Schweigeminute. Die erste und letzte, Sie werden sich vielleicht erinnern, war die 2004 in Gedenken an die Opfer des Tsunami.
Es gibt ja nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges kaum ein historisches Ereignis, das gerade Berlin und Brandenburg so betroffen hat wie der Bau der Berliner Mauer. Die Stadt wurde geteilt, West-Berlin wurde isoliert von seinem natürlichen Umland. Und das ist für viele Menschen hier in der Region noch ein sehr lebendiges und sehr bewusstes Erleben gewesen, das auch heute noch mit viel Emotionalität verbunden ist. Für viele Menschen aber ist es auch ein historisches Erlebnis. Alle diejenigen, die nach 1989 geboren wurden oder kurz davor haben, für die ist das ein historisches Ereignis, mit dem sie selber nur noch eine mittelbare emotionale Verbindung haben. Und es schien uns wichtig, dass wir jetzt zum 50. Jahrestag dieses schrecklichen Ereignisses doch nochmal ein deutliches Zeichen setzen und uns an der Schweigeminute beteiligen.
Nun hat der RBB aufgrund der Tatsache, dass er natürlich als Landesrundfunkanstalt auch über ein gutes Archiv verfügt, gut vernetzt ist in dieser Region, einen Thementag ins Programm genommen, wo man versucht hat, sich publizistisch diesem Phänomen der Mauer zu nähern. Haben Sie noch etwas Neues entdecken können für sich persönlich, wie es zu diesem Mauerbau kam?
Nein, historisch betrachtet, das wäre jetzt echt übertrieben, wenn ich da sagen würde, dass ich da wirklich neue Erkenntnisse gewonnen hätte. Aber im Einzelfall natürlich schon sehr. Wir haben ja nicht nur diesen Thementag heute, sondern wir haben ja in den ganzen letzten Wochen schon sehr ausführlich über alles das, was sich um den 13. August 1961 rankt, berichtet. Wir hatten diese wunderbare Folge Mauerjahre, Leben im geteilten Berlin mit vielen, vielen Aufnahmen, die die Abendschau in den ganzen Jahren gemacht hat. Einige davon kannte man sicherlich, aber sehr vieles war mir neu und ich vermute mal auch vielen anderen Menschen. Wir haben so viele Einzelschicksale auch gesehen in dieser wunderbaren Abendschau-Serie von Menschen, die unmittelbar betroffen waren von dem, was an der Mauer passiert ist. Mir ist gerade noch erinnerlich der Besitzer eines Zeitungskiosks, bei dem die Menschen, die aus dem Osten in den Westen gingen, um dort zu arbeiten, sich eine Zeitung holten und dann, wenn sie dann in den Osten zurückkamen, dort von sogenannten Fopos dann gefilzt wurden und ihnen die Zeitungen wieder abgenommen wurden, weil die von drüben beobachtet haben, wie die Menschen die Zeitung gekauft haben, was dem passiert ist, nachdem die Mauer gebaut wurde und er praktisch seine Existenzgrundlage verlor, weil er plötzlich an einer Sackgasse stand mit seinem Zeitungskiosk. Also so eine Geschichten haben wir ja in großer Zahl gemacht und die sind dann auch immer wieder neu, auch immer sehr berührend und anregend und nicht zuletzt natürlich den Film, den man auch heute Abend um 22.15 Uhr nochmal sehen kann, Gigant Berlin, mit vielen, vielen Bildern, die man so überhaupt noch gar nicht gesehen hat.
Weil der Film lag irgendwo im Archiv und der wurde von Ihnen gefunden, also nicht von Ihnen persönlich, sondern von Ihren Redakteuren?
Ja, wie das so mit Archiven ist, da schlummern eben manchmal Schätze und viele Menschen gehen in das Archiv und das wird wahrscheinlich auch wahrgenommen, aber dann nicht bewusst gemacht, dass man da etwas hat, was noch gar nicht gezeigt worden ist. So wie man ja auch heute noch in Archiven, die ja durchaus bekannt sind, viel ältere Dokumente findet und sagt, holla, das ist jetzt auch noch eine Handschrift von Bach. Obwohl das ja keine Archive sind, wo man sagt, da ist nie jemand drin gewesen.
Das ist sogar ein Farbfilm, also schon was Besonderes. Damals in dieser Zeit war es ja üblich, gerade auch so im Bereich Publizistik, Zeitgeschehen, schwarz-weiß zu drehen. Also das ist auch nochmal kinematografisch ein völlig neues Bild auf eine Zeit, die wir alle schwarz-weiß in Erinnerung haben, irgendwie gerade durch das Fernsehen.
Ja, und wenn Sie das heute Abend sehen und die Hörerinnen und Hörer, das ist schon fremd, wenn man das dann plötzlich so in Farbe sieht, weil wir auch gelernt haben, dass diese Bilder in der Regel schwarz-weiß sind. Und damit verbindet sich auch unser Vorurteil. Also es ist irgendwie, schwarz-weiß passt ja auch zu dieser düsteren Geschichte. Und dann kriegst du plötzlich diese bunten Bilder. Das ist schon sehr bemerkenswert.
Aber der RBB in Tradition seiner bisherigen Chroniken, die auch multimedial aufbereitet werden und auch im Hörfunk sozusagen akustisch ergänzt werden, wieder mit einem Multimedia-Projekt, was kann man im Netz tatsächlich recherchieren? Weil da ist ja wahrscheinlich dann eher das Verweilen in Texten und in Videos auf Abruf möglich.
Ja, der Netzauftritt sieht im Prinzip ähnlich aus wie bei den anderen Projekten, die wir bisher gemacht haben. Also wir haben uns bemüht, alle die Dokumente, für die wir Rechte haben, das ist ja immer ein ganz entscheidender Gesichtspunkt bei der Internetverwertung, in dieses Dossier mit hineinzupacken, sodass eigentlich alles, was wir in den letzten Wochen gezeigt haben, immer vorausgesetzt, wir dürfen es ins Netz stellen, dort auch nachzulesen, nachzusehen, nachzuhören ist. Da es sich um ein abgeschlossenes Projekt handelt, mit zeitgeschichtlichem Hintergrund, können wir das auch im Netz stehen lassen, sind also nicht gezwungen, das nach 7 Tagen wieder rauszunehmen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr.
Gibt es Erkenntnisse, ob das vornehmlich auch mehr die junge Zielgruppe interessiert oder geht das querbeet?
Das ist eine interessante Frage. Darüber haben wir keine Erkenntnisse oder ich habe jedenfalls keine Erkenntnisse darüber, aber es wäre möglicherweise eine Anregung, sich mal damit zu beschäftigen.
Weil das vergisst man ja immer wieder, also gerade wir, die wir in diese Zeit hineingeboren wurden, haben natürlich einen ganz anderen, wie Sie auch anfangs erwähnten, emotionalen Zugang. Und solche Formen der akribischen Recherche ist dann mitunter auch durch 3-Stufentests manchmal nicht möglich oder weil die medienpolitische Situation es nicht zulässt. Aber hier können Sie versichern, bleibt das bis auf Widerruf stehen.
Davon gehe ich aus.
Christoph Singenstein, RBB-Chefredakteur und rbb-online.de ist sowieso Ihre Anlaufadresse, wenn es um den RBB geht. Also auch hier, da finden Sie dann sämtliche Sendezeiten. Ich sage aber mal nochmal von Gigant Berlin heute, 22.15 Uhr, RBB-Fernsehen, der Dokumentarfilm, der Farbfilm aus dem Jahre 1964. Und damit geht das Medienmagazin zu Ende, nicht ohne einen Beitrag von mir, vom Medienmagazin, kollagiert sozusagen nochmal im Raffmix die Zeit der Mauer. Ein bisschen haben Sie ja schon gehört von den Originaltönen. Im Hintergrund macht sich schon Olli Massiv bereit für die Dancehall ab 19.04 Uhr. Aber zuvor noch ein ganz kleiner Ausflug in die akustische Tonwelt bis zum Mauerfall.
Eine Überzeugung, dass der Tag der Wiedervereinigung in Frieden und in Freiheit kommen wird und dass die Stadt Berlin wieder die Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands sein wird, hat sich durch die Ereignisse des 13. August nicht geändert.
General Secretary Gorbachev, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Tear down this wall. Tear down this wall. Tear down this wall.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Es war wirklich Wahnsinn. Wir sind einfach durchgelaufen, ohne dass ihn kontrolliert hat. Es war fantastisch.
Nichts wird uns aufhalten. Alles ist möglich. Berlin ist frei.
Wenn heute bestimmte Leute im Westen großdeutsche Sprüche klopfen und so tun, als ob ihnen die Vereinigung beider deutscher Staaten mehr am Herzen liegen würde als ihre Brieftasche, dann möchten wir ihnen sagen, seid vorsichtig. Der Sozialismus klopft eines Tages auch an eure Tür.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Radio 1 vom RBB.